Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Der Medizinnobelpreis geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler, die sich mit der Grundlagenforschung über Körperzellen befasst haben. Neben den US-Wissenschaftlern James Rothman und Randy Scheckman wird auch der in Deutschland geborene Forscher Thomas Südhoff geehrt. Er arbeitet an der amerikanischen Universität Stanford. Die Erkenntnisse über den Stoffwechsel in Zellen könnten helfen, Therapien etwa für Diabetes zu entwickeln.
Logistik ist alles. In menschlichen Körperzellen geht es zu wie in einem riesigen Hafen. Jeder Container muss zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort transportiert werden. Dahinter steckt ein komplexes Transportsystem. Im Hafen wie in jeder Körperzelle. Die drei Nobelpreisträger Rothman, Scheckman und Südhoff haben einen fundamentalen Mechanismus dieses Systems in den Zellen entschlüsselt. Das Vesikeltransportsystem. In jeder einzelnen Zelle sind über 100 Millionen Moleküle unterwegs. Dass alle an ihren Bestimmungsort ankommen, dafür sorgen kugelförmige Transportcontainer, die sogenannten Vesikel. Sie befördern Wirkstoffe an ganz bestimmte Stellen der Zellmembran. Kleine Logistikhelfer, die sogenannten Transportproteine, navigieren sie an die richtige Stelle. Bestimmte Eiweiße auf der Zellmembran weisen den Vesikeln den Weg und ermöglichen so, dass sie an der richtigen Stelle andocken und ihre Wirkstoffe freisetzen. Welche Gene den zuverlässigen Transportmechanismus ermöglichen, hat der Amerikaner Scheckman identifiziert. Die gute Nachricht erreichte ihn am frühen Morgen. Mein Herz raste, ich bin aus dem Bett gesprungen und ich dachte, ja, das ist der Anruf. Ich habe nicht mehr auf die Uhr geschaut. Sind die Transportmechanismen in den Zellen gestört, können Krankheiten wie Epilepsie oder Diabetes ausgelöst werden. Die Forschungsergebnisse der Nobelpreisträger können dabei helfen, solche Erkrankungen besser zu verstehen.
Mehr zum Nobelpreis finden Sie auf tagesschau.de. Dort erläutern wir die Forschungsverdienste der heutigen Preisträger noch einmal ausführlich. Knapp 5 Tage nach dem Flüchtlingsdrama vor Lampedusa ist die Zahl der Opfer weiter gestiegen. 211 Leichen konnten bis heute vor der italienischen Mittelmeerinsel geborgen werden. Nur 155 Bootsinsassen haben das Unglück am Donnerstag überlebt. Viele EU-Politiker fordern Konsequenzen aus der Tragödie und grundlegende Änderungen der europäischen Einwanderungspolitik.
Aber in die Stille in diesem Raum mischen sich Schreie. Schreie von Kindern, die ihre Eltern ertrinken sehen.
Ungewöhnlich emotionale Worte im Europäischen Parlament in Straßburg. Dann eine Schweigeminute für die Toten von Lampedusa. Quer durch Europa sind sich Politiker einig, es ist eine Katastrophe passiert, eine Tragödie. Aber in den letzten 25 Jahren sind fast 20.000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertrunken. Und keine dieser Tragödien hat einen echten Kurswechsel in der europäischen Politik bewirkt. Während die Taucher vom Schrecken berichten, den Leichen im Wasser ins Gesicht zu sehen, tun sich Politiker aller Parteien und Länder schwer, klare Antworten zu geben. Lampedusa ist eine Horrorgeschichte, sagte die Justizkommissarin der EU. Die Innenminister der EU müssen bei ihrem Treffen morgen entscheiden, ob diese Geschichte ein Weckruf ist, die Asylgesetze zu ändern oder nicht.
Lampedusa gehört zu Italien und Italien muss seine Flüchtlinge natürlich auch versorgen. Wie gesagt, Italien hat im letzten Jahr 15.000 Flüchtlinge gehabt, wir 78.000 Flüchtlinge. Das sind die Zahlenverhältnisse. Und wir erwarten natürlich auch von Italien, dass es seine Aufgaben erfüllt.
Die Taucher vermuten noch bis zu 150 Tote im Meer. Morgen sind die Bootsflüchtlinge Thema bei den Beratungen der EU-Innenminister in Luxemburg. Doch niemand erwartet Entscheidungen, die uns solche Bilder in Zukunft ersparen werden.
Über die Einwanderungspolitik der EU wird schon länger gestritten. Während die Grenzen innerhalb der Union fast gänzlich gefallen sind, wurden die Kontrollen nach außen zuletzt verschärft und Asylregeln strenger gehandhabt. Für Asylverfahren und Unterbringung ist bislang das Land verantwortlich, das ein Flüchtling zuerst erreicht.
Zehntausende Migranten wagen die gefährliche Flucht jedes Jahr. Aus Afrika kommen sie nach Europa, vor allem über 4 Routen. Von der westafrikanischen Küste auf die Kanarischen Inseln, von Marokko nach Südspanien, von Libyen nach Italien, von der Türkei nach Griechenland. Die meisten Asylsuchenden, die Lampedusa erreichen, stammen nach UN-Angaben aus Syrien, Eritrea und Somalia. Für die Fahrt zahlen sie umgerechnet mindestens 1000 Euro an Schleuser. Die Menschen kommen fast immer ohne Papiere. Sie gelten als politisch verfolgt, fliehen vor Menschenrechtsverletzungen und Bürgerkrieg oder wollen Arbeitslosigkeit, Hunger und Armut entkommen. Migranten dürfen nur dort Asyl beantragen, wo sie europäischen Boden erstmals betreten haben. In Italien werden ihre Asylgesuche allerdings meist abgelehnt. Sie werden in ihre Heimat zurückgeschickt. Und wegen des in Italien geltenden Einwanderungsgesetzes machen sie sich strafbar, sobald sie an Land gehen. Allein in Italien wurden in diesem Jahr mehr als 30.000 sogenannte Bootsflüchtlinge registriert. Aber viele erreichen die Küste nicht lebend. Schätzungen zufolge starben in den vergangenen zwei Jahrzehnten bis zu 20.000 Menschen auf dem Weg nach Italien.
US-Außenminister Kerry sieht Fortschritte bei der Zerstörung des syrischen Chemiewaffenarsenals. Gestern hatten UN-Experten erste Schritte eingeleitet. Dies sei ein guter Anfang, so Kerry. Er äußerte sich nach einem Treffen mit seinem russischen Amtskollegen Lavrov. Die Minister hatten am Rande des Gipfels der Pazifik-Anrainerstaaten in Indonesien auch über die geplante Syrien-Konferenz gesprochen. Angepeilt ist ein Termin Mitte November.
Trauer in Israel um den verstorbenen orthodoxen Rabbiner Ovadia Yosef. Er ist im Alter von 93 Jahren in Jerusalem gestorben. Lange Zeit war Yosef Oberrabbiner strenggläubiger sephardischer Juden, die ursprünglich aus Spanien und dem arabischen Raum stammen. Auch in der israelischen Politik hatte Yosef großen Einfluss. Mit seiner ultraorthodoxen Schass-Partei galt er als Königsmacher, von dem oft die Wahl des Ministerpräsidenten abhing.
Nach dem Mord an einem Sicherheitsbeamten der deutschen Botschaft schickt Berlin ein eigenes Ermittlerteam in den Jemen. Das hat das Auswärtige Amt bekannt gegeben und den Hergang der Tat gestern bestätigt. Der Bundespolizist war beim Verlassen eines Geschäfts in der Hauptstadt Sanaa erschossen worden. Der Verdacht richte sich gegen das Terrornetzwerk Al-Qaida, hieß es in Berlin. Die Botschafterin sei zum Tatzeitpunkt nicht im Jemen gewesen. Die Weichen für die Bildung einer neuen Bundesregierung sollen in der kommenden Woche gestellt werden. Die Union will dann entscheiden, ob sie mit den Grünen oder der SPD Koalitionsverhandlungen aufnimmt. Für Spekulationen sorgten heute Berichte über ein zusätzliches schwarz-rotes Spitzentreffen am Freitag, das bisher nur von CSU-Chef Seehofer bestätigt wird. Einen Tag davor trifft sich die Union erstmals mit den Grünen.
Angela Merkel sondiert. Letzten Freitag mit der SPD, kommenden Donnerstag spricht die Union mit den Grünen. Durchaus ernsthaft auch dieses Gespräch, sagt der Generalsekretär, die Grünen seien ja in Bewegung.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass es bei den Grünen eine erhebliche Diskussion gibt über die Inhalte, die personelle Neuaufstellung, die auch neue Gesprächsmöglichkeiten eröffnet.
Die Grünen sind dabei, sich neu zu sortieren. Gespräche mit der Union aber würden selbstverständlich auf der Grundlage des Wahlprogramms geführt, erklärte bei ihrer letzten Pressekonferenz als Parteivorsitzende Claudia Roth.
Zu glauben, weil wir uns jetzt anders als andere mit Wahlergebnissen kritisch auseinandersetzen, heißt, dass jetzt wird entsorgt, Personal und Inhalte. Da sollen Sie sich mal nicht täuschen.
Die SPD wiederum geht nächste Woche in ein zweites Sondierungsgespräch mit der Union. Vom Thema Steuererhöhungen verabschiedet man sich eher zögerlich.
Klar ist, Steuererhöhungen sind wahrscheinlich der ehrlichste Weg. Wir haben das immer gesagt. Und wenn es andere Möglichkeiten gibt, das, was wir uns vorgenommen haben zu finanzieren, dann sind wir gespannt.
Die SPD dementiert, genauso wie die CDU, ein Gipfeltreffen der schwarz-roten Parteichefs noch an diesem Freitag. Der CSU-Vorsitzende allerdings hat eine eigene Sicht der Dinge.
Das ist ja so im Sondierungsgespräch gesagt worden, dass sich auch mal die drei Parteivorsitzenden treffen werden. Und dabei bleibe ich.
Noch nicht ganz präzise scheint das Bild, aber das könnte auch zum taktischen Spiel gehören.
Die im Streit über einen Steuerdeal unter Druck geratene Kieler Oberbürgermeisterin Gaschke soll nach dem Willen der SPD im Amt bleiben. Das ist das Ergebnis eines Krisentreffens der Partei. Gaschke hatte einem Arzt Steuerzinsen in Millionenhöhe erlassen, ohne die Ratsversammlung einzubeziehen. Im Gegenzug begleicht der Mediziner seine Steuerschuld. Für den Deal war die schleswig-holsteinische SPD-Politikerin scharf kritisiert worden.
Es war ein mühsam gefundener Kompromiss, den SPD-Landesvorsitzender Ralf Stegner am Abend verkündete. Denn die Kieler Oberbürgermeisterin gibt nicht auf. Allerdings lenkt sie im Streit mit dem Ministerpräsidenten ein.
Sie bedauert zutiefst, Äußerungen gemacht zu haben, die den Eindruck entstehen ließen, Ministerpräsident Thorsten Albeck habe das kommunalaufsichtliche Verfahren beeinflusst. Die Oberbürgermeisterin hat mir mitgeteilt, dass sie alleine durch ihre Unterschrift die volle politische Verantwortung für die Entscheidung in diesem 15 Jahre alten Gewerbesteuerfall trägt.
Vorangegangen war eine Serie von Krisengesprächen zum Streit um Susanne Gaschke. Anlass ist ihr umstrittener Eilentscheid, dem Kieler Augenarzt Detlef Uthoff 3,7 Millionen Euro seiner Gewerbesteuerschuld zu erlassen. Als die Opposition sie grillen wollte, verlor sie die Nerven.
Die Entscheidung, die Stadtrat Röttgers und ich zu treffen hatten, war schwierig. Der Fall ist kompliziert. Bei der Abwägung kann man anderer Meinung sein.
Auch die Kommunalaufsicht im Innenministerium hält den Eilentscheid für rechtswidrig. Gaschke hatte daraufhin dem Ministerpräsidenten vorgeworfen, die Prüfung beeinflusst zu haben. Es folgte eine politische Schlammschlacht. Susanne Gaschke droht sogar ein Abwahlverfahren im Kieler Stadtrat.
Vor dem Hintergrund unserer Einigung empfehlen wir den zuständigen Mitgliedern der SPD-Ratsfraktion, die gerade tagen, Abwahlanträge gegen die Oberbürgermeisterin nicht zu unterstützen.
Im Kieler Rathaus laufen derzeit weitere Krisengespräche, um eine Abwahl doch noch abzuwenden.
Die katholische Kirche geht nach vielen Diskussionen auf wiederverheiratete Gläubige zu. Die zweitgrößte deutsche Diözese Freiburg will Wiederverheiratete unter bestimmten Voraussetzungen zur Kommunion zulassen, auch zur Beichte und Firmung. Das geht aus einem Leitfaden des Bistums hervor. Vorangehen müsse ein Gespräch mit dem Seelsorger. Bislang sind Wiederverheiratete ausgeschlossen, weil die Scheidung laut katholischer Lehre als Sünde gilt. Der Deutsche Buchpreis geht in diesem Jahr an Theresia Mora. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels zeichnete die gebürtige Ungarin am Abend für ihren Roman Das Ungeheuer aus. Der Preis für die beste deutschsprachige Neuerscheinung ist mit 25.000 Euro dotiert und wird am Vorabend der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben.
Theresia Mora für Das Ungeheuer. Ein ungläubiger Blick, dann die Freude und noch ein Kopfschütteln. Theresia Mora gewinnt den Deutschen Buchpreis. Die gebürtige Ungarin ist bereits mehrfach preisgekrönt. Die Auszeichnung heute Abend kommt für sie dennoch überraschend.
Jetzt stehe ich da ohne eine Rede. Ich habe ja so einen kleinen Zettel bekommen, worauf auch stand, es wäre günstig, wenn man was vorbereiten würde, aber kleingläubig wie ich bin, habe ich nichts vorbereitet. Wissend, dass alles, was für ein Buch sprechen kann, ebenso gut auch gegen das Buch sprechen kann, zum Beispiel ein Formwille.
Formal ist Moras Buch ungewöhnlich. In zwei Hälften teilen sich die Seiten. Oben begibt sich Hauptfigur Darius Kopp auf die Reise, mit dabei die Asche seiner Frau, die sich das Leben genommen hat. Unten deren Tagebuch, das sich als Einblick in ihre Depressionen puppt, preiswürdig, so die Jury.
Die Verbindung von dieser gesellschaftlichen Geschichte, die zuständig im heutigen Osteuropa, und die psychologische Geschichte, die Frau, die sich umgebracht hat und die ihr Ehemann im Grunde gar nicht kannte, das ist tatsächlich eine Zustandsbeschreibung unserer jetzigen Bewusstseinsstrukturen.
Der Autorin sind mit dem Deutschen Buchpreis 25.000 Euro Preisgeld sicher und ein großer Erfolg in den Buchhandlungen mit einer hohen Auflage von über 100.000 Exemplaren.
Die deutschen Tischtennisspielerinnen haben nach 15 Jahren wieder einen EM-Sieg geholt. Das Team setzte sich vor wenigen Minuten in Österreich mit 3:1 gegen Rumänien durch.
15 Jahre mussten Deutschlands Tischtennisfrauen warten, ehe es wieder Gold bei einer EM gab. Die 30-jährige Han Ying, die seit 3 Jahren einen deutschen Pass besitzt, war mit 2 Siegen der Garant für den 3:1-Erfolg gegen Rumänien. Die Abwehrspielerin, die vor 11 Jahren aus China ausgewandert war, spielte fast fehlerfrei aus der Defensive und brachte ihre Gegnerinnen zunehmend zur Verzweiflung. Insgesamt ist es der 5. EM-Titel für Deutschland bei Europameisterschaften. Die Herren spielen am Abend ebenfalls um Gold gegen Griechenland.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 8. Oktober.
Eine Hochdruckbrücke liegt über Deutschland. Sie sorgt für ruhiges, aber mitunter trübes Wetter. Ab Donnerstag lenkt dann das jetzt noch bei Schottland liegende tief sehr kühle Luft zu uns. Heute Nacht ist es in Franken sowie im Norden und Nordwesten zunächst noch verbreitet klar, sonst oft schon dicht bewölkt. Von vereinzeltem Sprühregen abgesehen bleibt es aber trocken. Der Tag wird vielerorts trüb durch Hochnebel. Allerdings fällt nur hier und da etwas Regen, vor allem am Alpenrand. Zum Teil scheint auch die Sonne, am längsten im Erzgebirge und in der Lausitz. Der Wind weht nur schwach, in Nähe der Küsten auch mal mäßig. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf 12 bis 3 Grad, mit den tiefsten Werten bei klarem Himmel. Morgen werden im Dauergrau zum Teil nur 12, bei Sonnenschein bis zu 19 Grad erreicht. Am Mittwoch gibt es nur hier und da mal Sonne, sonst viele Wolken und in der Nordwesthälfte und an den Alpen gelegentlich Schauer. Donnerstag wird es deutlich kühler, dazu unbeständig, mit Regen, nach Nordwesten hin auch einzelnen Gewittern. Auf den höheren Bergen geht der Regen in Schnee über. Am Freitag ist auch in den Alpentälern Schnee möglich.
Ingo Zamperoni hat um 22.15 Uhr diese Tagesthemen für Sie. Freude in Göttingen, Medizinnobelpreis für Thomas Südhoff und Wege des Leids, warum die Flüchtlinge für Europa ihr Leben riskieren. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.